Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In dieser Folge geht es um ein Thema, das viele Menschen betrifft, oft aber im Verborgenen bleibt: Co-Abhängigkeit. Co-Abhängigkeit beschreibt ein Verhaltensmuster, bei dem eine Person ihr eigenes Wohl zugunsten eines suchtkranken Partners vernachlässigt. Dieses Phänomen kann gravierende Auswirkungen auf die Betroffenen haben und betrifft häufig Frauen. Sie stellen dabei 90% der Betroffenen. Heute haben wir die VDK-Patientenberaterin Greta Schuler zu Gast, die uns im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto die wichtigsten Fragen rund um das Thema Co-Abhängigkeit beantwortet.
Hallo Frau Schuler.
Hallo Frau Foto.
Frau Schuler, wie wir es gerade eingangs gehört haben, wird Co-Abhängigkeit oft als ein Muster beschrieben, bei dem jemand sein eigenes Wohl zugunsten eines suchtkranken Partners vernachlässigt oder einer suchtkranken Partnerin. Können Sie uns erklären, was genau Co-Abhängigkeit ist und wie sie sich von normaler Unterstützung unterscheidet?
Der Begriff Co-Abhängigkeit taucht so gegen 1940 zum ersten Mal auf in den USA und hat sich ursprünglich einfach ausschließlich auf Angehörige von alkoholabhängigen Menschen bezogen. Bis heute, also fast 90 Jahre später, da entstand in der Fachwelt, in der Suchtarbeit ganz viele unterschiedliche Ansichten, was das Phänomen dieser sogenannten Co-Abhängigkeit kennzeichnet. Da reichen die Ansichten von der Meinung, jede nähere Bezugsperson einer suchtkranken Person sei co-abhängig, bis hin zur Ausweitung des Begriffs Co-Abhängigkeit auf alle Süchte, auf weitere Erkrankungen wie Essstörungen, und es reicht bis zum gesamten sozialen Umfeld. Das Verständnis des Begriffs Co-Abhängigkeit hat sich fortlaufend verändert. Und wenn wir uns gerade mal überlegen, wie rasend schnell die Entwicklungen der letzten Zeit sind, hat sich ganz schnell noch mehr verändert. Es sind neue Suchterkrankungen mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen für die Angehörigen dazugekommen. Also zum Beispiel sowas wie süchtig nach Computerspielen, Kaufsüchte, Pornosüchte, solche Geschichten.
Ja, aber Frau Schuler, wie kann sich denn so eine Co-Abhängigkeit entwickeln?
Die kann sich entwickeln im Zusammenleben mit einem uneinsichtigen Suchtkranken. Angehörige oder nahe Bezugspersonen versuchen dann mit ihrem Verhalten, diesen Betroffenen bei seinem oder bei ihrem suchtbedingten Problem unbedingt helfen zu wollen, übernehmen die Verantwortung für fast alles, was die Kranken suchtbedingt nicht mehr hinkriegen. Angehörige, nahe Bezugspersonen verstricken sich im Rahmen der Co-Abhängigkeit immer mehr in dem Helfen müssen und beginnen darüber, sich selber und ihr Leben zu vernachlässigen. Es gibt Tendenzen in der aktuellen Suchtforschung dahingehend, die sagen, unter Co-Abhängigkeit wird jedes suchtfördernde Verhalten, unabhängig von der Suchtform, verstanden. Und der Begriff Co-Abhängigkeit sollte keine Schuldzuweisung ausdrücken, sondern möglichst neutral betrachtet werden. Jemand verhält sich suchtfördernd. Das ist oft einfach auch unbewusst. Auf vielen Internetseiten findet sich mittlerweile nicht nur das Wort Co-Abhängigkeit, sondern einfach auch so Synonyme wie, das ist ein suchtförderndes Verhalten, was die Angehörigen an den Tag legen. Und was mir ganz wichtig ist, nicht jede Angehörige, nicht jeder Mensch im näheren sozialen Umfeld eines suchtkranken Menschen ist co-abhängig. Das stimmt so einfach nicht. Menschen mit einer Suchterkrankung oder einer Abhängigkeitserkrankung, die sind krank. Es ist auch ein völlig normales Bedürfnis, dass man kranken Menschen helfen möchte, indem man die Kranken unterstützt und indem man Dinge für sie macht und organisiert, während sie krank sind. Sie haben es vorhin gesagt, irgendwie, das ist einfach normale Unterstützung. Und ich finde es völlig schwierig zu sagen, wann wird es denn unnormal? Wenn ich meiner grippekranken Mutter eine Suppe vorbeibringe und ihre durchgeschwitzte Bettwäsche wasche, dann kann ich das erzählen. Ich habe da überhaupt keine Scham dabei, das erzähle ich. Aber wenn ich die Schulden meines spielsüchtigen Sohnes bezahlen muss oder wenn ich die regelmäßigen verbalen Ausfälle und die Angriffe meiner Partnerin nach mehreren Bierchen entschuldigen muss, dann kommt da sowas dazu wie Scham oder dann kommt da sowas dazu wie Vertuschen.
Ja, und die Wissenschaft, die hat ja keine genaue Definition von Co-Abhängigkeit. Wie wird denn die Co-Abhängigkeit definiert und wie hat sich diese Definition dann im Laufe der Zeit entwickelt?
Es gibt immer wieder einen Versuch, eine einheitliche Definition zu entwickeln, aber es gibt noch keine allgemeingültige Beschreibung. Und die Co-Abhängigkeit ist nicht in der internationalen Klassifikation für psychische Störungen aufgelistet. Also es gibt keinen ICD-Schlüssel. das medizinische Standardwerk. Da habe ich dann also mal wieder den Pschyrembel bemüht. Der definiert die Co-Abhängigkeit als, Zitat, pathologische Ausprägung der bedingungslosen, familiären oder professionellen Zuwendung und Hilfe für eine substanzabhängige Person. Eine co-abhängige Person neigt dazu, die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu unterdrücken. Folgen davon können Burnout, Verschuldungen und psychische Störungen sein. Das ist aus dem Pschyrembel zitiert von 2018. Es gibt eine andere Definition von Jens Flassbeck von 2016. Der Herr Flassbeck ist Psychologe und Psychotherapeut. Der hat ein Buch geschrieben, Co-Abhängigkeit, Diagnose, Ursachen und Therapie für Angehörige von Suchtkranken. Und in diesem Buch beschreibt er die Co-Abhängigkeit als ein individuelles und vielfältiges Phänomen, das typische Symptome hat. Co-Abhängigkeit, co-abhängige Menschen haben einen starken Wunsch, der süchtigen Person zu helfen. Die äußern ihr eigenes Leiden nicht und die holen sich keine Hilfe. Die leben im Schatten der suchtbetroffenen Person und erleben Scham und ganz starke Schuldgefühle. In der Suchtforschung wiederum wird die Co-Abhängigkeit ganz kontrovers diskutiert. Es wird auch kritisiert, dass es viele einander widersprechende und unpräzise Begriffsdefinitionen gibt. Die geistern durchs Netz, die geistern durch Beratungsleitfäden und dass man Angehörige über das Attribut in Anführungszeichen co-abhängig oft ungerechtfertigterweise oder pauschal auch als Schuldige oder als Mittäterinnen diffamiert.
Ja, und Sie haben es jetzt auch schon eigentlich angesprochen. Menschen in co-abhängigen Beziehungen, die zeigen ja oftmals bestimmte Verhaltensweisen wie übermäßige Fürsorge und Kontrolle. Welche typischen Verhaltensmuster und Gedanken zeigen denn Menschen, die co-abhängig sind und woran erkennt man das?
Ich fand es total eindrücklich, was dieser Jens Flassbeck gesagt hat. Menschen mit suchtförderndem Verhalten leben im Schatten der suchtbetroffenen Person und erleben Scham und starke Schuldgefühle. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Stellen Sie sich mal vor, morgen früh würden Sie im Treppenhaus von Ihrer Nachbarin oder im Flur von Ihrer Arbeitskollegin gefragt werden, na, wie geht's? Und Sie würden nicht einfach antworten, super, sondern Sie würden sagen, ich bin gerade echt angestrengt, ich bin angespannt, denn ich bin co-abhängig. Ein mir naher Mensch, eines meiner Familienmitglieder trinkt, kifft zu viel oder schaut ständig Pornos. Wer würde sowas machen? Wann würde ich sowas machen? Und wie würde ich mich da danach fühlen? Völlig stigmatisiert, oder? Oder ich hätte Angst vor der Reaktion der anderen. Ich hätte Angst vor dem Getuschel im Haus. Ich hätte Angst vor dem Getuschel bei der Arbeit. Ich habe Scham und Schuldgefühle bei sowas. Vielleicht trinkt ja mein Partner so viel, weil ich so schwierig bin. Vielleicht spielt meine Tochter ständig Computer und vernachlässigt sich selber, vernachlässigt die Schule, die Freundschaften, weil ich so eine unmögliche Mutter bin. Und vielleicht hat mein Bruder seine Essproblematiken, weil ich immer so eine fiese kleine Schwester war. Also dieses sich permanent selber hinterfragen und dann nicht, das auch nicht zu äußern. Angehörige oder nahe Bezugspersonen legen unter Umständen ein Verhalten an den Tag, das dazu beitragen kann, die Symptome von einer Suchterkrankung zu minimieren oder zu bagatellisieren. So Beispiele, suchtbedingte Schulden werden bezahlt, suchtbedingtes Verhalten, was ich vorher schon gesagt habe, ich decke meine Partnerin, die nach 2-3 Bierchen irgendwie, also 2-3 Bierchen ist zu wenig, die ausfällig wird. Manchmal meldet man dann den alkoholkranken Partner bei der Arbeit krank oder manche putzen stillschweigend und auch nicht zum ersten Mal immer wieder die verschmutzte Toilette nach einer drogenreichen oder nach einer durchsoffenen Nacht und man redet die Konsequenzen dieser Suchterkrankung klein. Ja, sowas wie Schamgefühle haben, Schuldgefühle haben, sich damit unwohl fühlen und wirklich alles tun rund um die Suchterkrankung, um den Schein zu wahren. Das würden wir für eine Grippeerkrankung oder eine Blasenerkrankung nicht tun. Das ist einfach auch nicht so tabuisiert. Während in der Co-Abhängigkeit nur nichts zeigen nach außen, ist alles in Ordnung. Personen, die die Suchterkrankten anderen Personen decken, brauchen oft wahnsinnig viel Fantasie, Zeit, Energie für die Fürsorge und für das Vorgaukeln von so einer Normalität. Wenn man sich einfach vorstellt, ich habe dauernd jemand völlig Verkartetes um sich, da bin ich doch ständig am Suppe kochen, am Kaffee kochen, am Kaugummi reichen, damit man den Alkoholatem nicht riecht. Oder ich habe einen dauerkiffenden Teenager zu Hause, den ich im Sport immer wieder mit neuen Ausreden entschuldigen muss, weil ich weiß, das Kind kann nicht zum Sport, weil es durch die ganze Kifferei einfach kreislaufmäßig abstürzt. Und dann könnte dieses Jahr mal dem Trainer auffallen oder der Sportlehrerin. Oder ich muss Geld auftreiben für Spielschulden, für Wettschulden, womöglich noch einen Kredit aufnehmen. Manche gehen dann halt einfach zusätzlich zu ihrem normalen Job noch ein paar Stunden putzen oder Hunde sitten, damit dafür auch das Geld reicht. Was ich als nahestehende Angehörige dann oft gar nicht weiß oder gar nicht sehen kann oder auch gar nicht sehen will, so ein Verhalten unterstützt eher mehr die Betroffenen, mit ihrer Sucht zu leben, als von dieser Sucht loszukommen.
Ja, und es gibt auch verschiedene Phasen der Co-Abhängigkeit. Können Sie uns diese Phasen näher erläutern? Also welche Folgen haben auch diese Phasen auf das Leben der Betroffenen? Und können Sie da Beispiele machen?
Ja, man sagt, im zeitlichen Verlauf von der Sucht lassen sich häufig unterschiedliche Verhaltensweisen der Angehörigen beobachten. Aber wir haben uns ja beim letzten Mal im letzten Podcast über Phasen der Trauer gesprochen. Und es ist mit den Phasenmodellen einfach so, das ist nichts, was bei den Einzelnen so vorkommen muss oder so in der Reihenfolge vorkommen muss. Es ist einfach so ein, ja, man hat es beobachtet, beginnt oft mit der sogenannten beschützenden Phase. Das ist so typisch zum Beginn von einer Suchterkrankung, dass die Angehörigen oder die FreundInnen noch hoffen, dass die Betroffenen die Sucht aus eigener Kraft überwinden können und bringen viel Mitgefühl mit, viel Zuwendung. Dazu gehört auch, dass sie dem Suchtkranken die Aufgaben abnehmen, so die Beispiele, die ich vorher auch gemacht habe, oder dass sie die Sucht vor den anderen runterspielen oder verheimlichen. Oder dass sie die Sucht entschuldigen vor anderen, die es auch so ein bisschen mitkriegen. Ach, der hat's gerade so schwer, der steht ja kurz vor der Prüfung und jetzt muss mein Bub die Masterarbeit abgeben. Oder ja, meine Cousine steht ja nach einer Trennung oder ah, die hat's auch immer schwer gehabt. Also dass man so versucht, das einfach zu entschuldigen, zum Beispiel warum jemand gerade so viel trinkt oder warum jemand so viel kifft oder warum jemand irgendwie in eine Essproblematik reinkommt. Nach dieser beschützenden Phase kommt die kontrollierende Phase. Da versuchen die nahen Angehörigen häufig dem Suchtkranken zu helfen, in Anführungszeichen, indem sie versuchen, den Konsum des Suchtmittels zu kontrollieren oder zu verhindern. Das kann dann so aussehen. Ich durchsuche die Wohnung, ich durchsuche das Zimmer, um Alkohol oder Drogen zu finden, um Medikamente, Spielscheine, Lebensmittel, wie auch immer, welche Abhängigkeitserkrankungen es gibt. Und dann entsorge ich das oder verstecke ich das. Damit wird allerdings das Ziel, dass die Suchtkranken weniger trinken, weniger Drogen nehmen, weniger Wetten machen, das wird nicht erreicht. Eine Sucht kann man auch nicht überwinden, indem man jemand das Suchtmittel versteckt. Da führt so ein Verhalten eher dazu, dass die Betroffenen ihre Suchtmittel heimlich nehmen und der Konsum vertuscht oder verleugnet wird. Und daran schließt sich dann die letzte Phase an, die anklagende Phase. Es ist eine Phase, in der es viel Streit gibt. Wenn die Sucht schon lange Zeit besteht, dann sind die Angehörigen resigniert, wütend, auch weil die oder der Suchtkranke sein Verhalten einfach nicht ändert und nicht von der Sucht loskommt und nicht einsieht, dass es Zeit ist, sich auch Hilfe zu holen. Es gibt Vorwürfe, Drohungen, Ablehnung oder auch Demütigungen. Auch damit erreicht niemand, dass die Betroffenen ihr Verhalten ändern. Da fühlen sich die Suchtkranken möglicherweise in die Enge getrieben und machen Versprechungen, die sie nicht einhalten können oder von denen sie auch wissen, dass sie sie gar nicht einhalten wollen. Ich will einfach nur, dass Ruhe ist. Es gibt so eine weitere Erklärung, die gar kein Phasenmodell braucht. Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto größer werden die Anstrengungen und die Hilfen der Angehörigen. Die sehen keine Alternativen mehr als das eigene Engagement. Und je mehr man sich rein verstrickt, desto zerrissener erlebt man auch die Situation. Da schwankt man zwischen Hoffnung, zwischen Enttäuschung. Und genauso wechselhaft wird das eigene Verhalten und das eigene unter Druck stehen.
Ja, und welche Wege und Hilfsangebote gibt es denn für Menschen, die ihre Co-Abhängigkeit dann tatsächlich erkannt haben, dass sie darunter leiden? Welche konkreten Unterstützungsmöglichkeiten gibt es dann für Betroffene und wie können sie diese nutzen?
Das ist jetzt nach Region unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Angebote, unterschiedlich viele Angebote. Da ist das Stadt-Land-Gefälle total groß. Wer da in der Hohenlohe lebt oder auf der Schwäbischen Alb, der hat es unter Umständen total schwer, ein passendes Angebot zu finden oder auch zeitnah einen Termin zu bekommen. Einfach so aus Stuttgart, wir sind ja in Stuttgart und wir in Stuttgart sind da wirklich gut aufgestellt. Wir haben einige Suchtberatungsstellen, die auch ein großes Angebot haben für nahe Bezugspersonen oder Angehörige. Wir haben eine große Selbsthilfekontaktstelle mit einem wirklich großen Angebot, auch für Menschen, die nahe Angehörige mit Süchten haben. Dann haben wir speziell hier eine Frauensuchtberatungsstelle, die gibt seit 40 Jahren, die berät Mädchen und Frauen und deren Angehörige auf dem Weg in ein abhängigkeitsfreies Leben. Die Beratungsstelle arbeitet zieloffen und bietet Unterstützung für Betroffene und für Angehörige an. Also so ein Angebot finde ich großartig, genauso wie wir haben in Stuttgart auch eine spezielle Beratungsstelle für Essstörungen. Und dort gibt es Informationen und Beratung nicht nur für Menschen, die von Essstörung betroffen sind, sondern auch für Angehörige. Da gibt es zum Beispiel regelmäßig einen Workshop für Angehörige und nahestehende Bezugspersonen mit dem Ziel, in der Unterstützung Betroffener die eigene Balance zu finden und da dabei selber auch die Ruhe bewahren können. Also man kann sich da wirklich mal informieren. Angehörige können sich an die Suchtberatungsstellen wenden, an die Selbsthilfe, Beratungs- oder Kontaktstellen, um zu gucken, wo kann ich mich eigentlich mit anderen Co-Abhängigen austauschen, wenn das was ist, was für mich passt. So als erster Schritt kann das je nach Angebot auch anonym oder per E-Mail oder per Telefon passieren. Für viele ist aber eine regelmäßige und eine persönliche Beratung auf lange Zeit hilfreicher als ein kurzes, punktuelles Gespräch. Sowas eignet sich vielleicht zum Einstieg oder zum Reinschnuppern. Und auch da ist wirklich so, nicht alles passt für alle. Und deshalb einfach mal gucken, was für mich passen könnte oder mich auch dahingehend beraten lassen, anonym. Welche Angebote gibt's denn? Und die co-abhängigen Menschen brauchen Zeit, um Probleme zu erkennen, Zeit, um Wege aus so einer belastenden Situation zu finden und auch Zeit, um die Wege immer wieder für sich neu zu reflektieren. Ist das meiner? Passt das für meine Familie? Ganz schwierig und manchmal auch wirklich fast unmöglich. Gerade wird's auch, wenn die Betroffenen sich für eine längerfristige Hilfe in Form zum Beispiel von einer Psychotherapie entscheiden, weil die Suche nach einem Psychotherapieplatz ist mühsam, zeitaufwendig, langwierig und oft frustrierend und je nachdem, wo sie sind, oft auch einfach nicht von Erfolg gekrönt.
Ja, und tatsächlich, Sie haben es jetzt schon gesagt, viele Co-Abhängige haben das Problem, dass sie sich selbst schaden, wenn sie ihren suchtkranken Partnern helfen. Welche Grenzen sollte man hier setzen als Betroffener, um die eigene Gesundheit auch zu schützen?
Ja, da irgendwie zum Anfang habe ich so einen Artikel gefunden in der Beschäftigung, in der Vorbereitung mit diesem Podcast. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit von zwei Menschen, die beide Bischof heißen und es ist total aktuell vom April 2024. Die Arbeit heißt Mythos Co-Abhängigkeit, Belastungen Angehöriger von Menschen mit Suchterkrankungen und das Co-Abhängigkeitsmodell. Also da möchte ich draus zitieren aus dieser Arbeit. Die Public Health Auswirkungen von Suchtkranken auf das soziale Umfeld sind gravierend. Gegenüber der Anzahl an Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen sind deutlich mehr Menschen in deren sozialen Umfeld mit betroffen und weisen erhöhte gesundheitliche Belastungen gegenüber ihrer Referenzpopulation auf. So weisen neue epidemiologische Untersuchungen darauf hin, dass in Deutschland 9,5% der erwachsenen Allgemeinbevölkerung angibt, einen Angehörigen mit aktuell bestehender Abhängigkeit von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder pathologischem Glücksspiel zu haben. Angehörige weisen gegenüber Menschen ohne Angehörigen mit Suchterkrankungen ein mehr als doppeltes Depressionsrisiko auf und geben ebenfalls signifikant häufiger einen allgemein schlechten Gesundheitszustand an. Das ist ein Zitat von Bischof et al. Von 2022. Und da finde ich irgendwie einfach schon mal zwar sehr wissenschaftlich, aber super gut zusammengefasst, was das eigentlich alles so heißt. Eben das Leben vieler Angehöriger kreist um das Suchtproblem, das Abhängigen. Dabei vergisst man leicht sich selber oder auch andere Menschen in meinem näheren Umfeld bis zu Verpflichtungen von meinem Alltag. Leicht gesagt, theoretisch, ich weiß es. Es ist wichtig, gut auf sich zu achten, aber das ist wirklich leichter gesagt als getan. Und was mir allerdings klar sein muss, ich kann das Verhalten von anderen Menschen kaum oder gar nicht steuern. Aber ich kann auf mein eigenes Leben aufpassen und ich kann mein Verhalten steuern. Das heißt, auf die eigene Gesundheit schauen. Ansonsten kann es wirklich sein, dass ich beispielsweise Erschöpfungszustände einstellen. Gönnen Sie sich Rückzugsorte, Rückzugszeiten, vergessen Sie auch medizinische Früherkennungsuntersuchungen nicht. Gucken Sie, dass Sie sich regelmäßig und gesund ernähren und auch wirklich genügend Ruhe für sich selber finden. Für ein eigenständiges Leben führen, das heißt wirklich meine eigenen Alltagsverpflichtungen wahrnehmen und meine sozialen Kontakte pflegen. Das kann der Besuch von einem Fitnessstudio sein regelmäßig, das kann ein Yogakurs mit meiner Freundin sein, das kann ein Feierabendgetränk sein mit den Lieblingskolleginnen, das kann ein Buchclub sein, die Landfrauen, ein Konzertabo, ein Stammtisch, eine Kochrunde, was auch immer, aber ich brauche Dinge, wo ich aussteigen kann. Ich brauche wirklich Dinge, wo ich richtig aussteigen kann. Und wo ich auch alleine unterwegs bin und jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, den Partner oder die Partnerin dabei habe und heimlich schon wieder drauf schiel, wie viel Weine hat der sich wieder bestellt. Es wird womöglich wieder peinlich. Ich sollte auch auf eigene Grenzen achten, so im Sinne von Rollen und Zuständigkeit. Ich bin eine Partnerin und ich bin keine Therapeutin. Ja, man so, also mit den eigenen Grenzen, das heißt jetzt nicht irgendwie, ich kapsel mich ab oder ich igle mich ein in meiner Familie, aber Nein sagen gehört dazu oder auch mal die Trennung von eigenen Problemen, von den Problemen von einem anderen Menschen. Das ist nicht immer leicht und ich denke, man sollte sich immer wieder selber fragen, was ist für mich denn noch in Ordnung und wo wird's schwierig? Es ist völlig okay und es ist wirklich wichtig, sich Hilfe zu suchen. Es ist total in Ordnung, alleine nicht mehr weiter zu wissen. Und wenn man selber schon seelische Probleme bekommt oder wenn man schon seelische Probleme hat, kann eine professionelle Hilfe weiterhelfen. Manchmal ist aber schon ein Gespräch oder ein regelmäßiger Spaziergang mit einem besten Freund hilfreich oder die sogenannte Peer Group in der Selbsthilfegruppe, mich mit anderen austauschen. Sucht ist einfach immer noch ein Tabuthema. Angehörige von Süchtigen trauen sich oft nicht im Freundeskreis oder in der Familie über die Sucht des Partners oder der Partnerin zu sprechen oder der Kinder. Man schämt sich und wahrt lieber den Schein, als eine Hilfe zu holen. Dabei wäre es vielleicht einfach der richtige Weg, offen mit dieser Sucht umzugehen. Das kann auch befreiend sein, wenn ich diese gefühlte Verantwortung für die suchtkranke Person abgebe, dann ist es häufig oft ein erster Schritt, sich wieder um die eigenen Bedürfnisse oder um die eigene Gesundheit kümmern können.
Ja, und mit welchen Fragen rund um das Thema Co-Abhängigkeit kommen denn Angehörige oder nahe Bezugspersonen zu Ihnen in die VDK-Patienten- und Wohnberatung? Was geben Sie da den Ratsuchenden mit?
Ja, das Thema Co-Abhängigkeit ist einfach schambesetzt. Da wird gerne mal anonym im Internet recherchiert und wenn dann Menschen zu so Themen wie Abhängigkeit, Suchterkrankungen, Hilfe bei Suchterkrankungen im Internet suchen, dann findet man uns als Patientenberatungsstelle nicht als allererstes. Das heißt, bei uns landen eher die Angehörigen der Angehörigen. Ich hatte neulich eine Großmutter am Telefon, die hat wegen was ganz anderem angerufen und im Laufe vom Gespräch hat sie noch gesagt, sie hätte noch eine Frage und dann hat sie von ihrer Enkelin erzählt, die einen drogenabhängigen Freund hat und dieser drogenabhängige Freund kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Die Enkelin hat's schwer und die Oma kriegt das auch mit, dass es die Enkelin schwer hat und dann wollte sie wissen, wer eigentlich der Enkelin helfen kann. Während die Gedanken der Großmutter wirklich eher in die Richtung gehen, wie kann man denn die Enkelin stärken für eine Trennung? Das ist jetzt aber was, was die Großmutter gerne hätte, aber was will und was braucht die Enkelin? Wir haben uns dann lange unterhalten und für die nächsten Schritte dieser Ratsuchenden haben wir einfach drüber geredet, welche Adressen oder welche Literaturhinweise könnten denn für die Großmutter hilfreich sein. Wir helfen bei der Suche nach Hilfsangeboten wie Selbsthilfe, Suchtberatungsstellen, wo gibt's Angehörigenberatung, wo gibt's sogenanntes Empowerment, wo gibt's psychosoziale Beratung vor Ort, das recherchieren wir gerne für Interessierte. Was wir halt einfach nicht können, ist einen Einfluss darauf nehmen, wie schnell man denn einen Termin bekommt oder wo man möglichst schnell einen Psychotherapieplatz findet. Das schaffen wir einfach nicht. Ich würde es einfach gerne noch einen Hinweis geben. Ich habe vorher den Psychotherapeuten Jens Flassbeck zitiert. Der hat eine ganz ausführliche und eine ganz umfangreiche Informationsseite, die sich parteilich an Angehörige wendet. Dort findet man überregional unheimlich viele Beratungsstellen, Informationsangebote, aber auch Fachliteratur und Möglichkeiten zur Bewältigung. Das würde ich wirklich, auf das würde ich gerne nochmal extra hinweisen. Das mache ich dann manchmal auch bei uns in der Beratung.
Und das verlinken wir, nehme ich an, auch in den Shownotes dieser Episode, richtig?
Genau, wunderbar.
Vielen Dank, Frau Schuler, für diese ausführlichen und wertvollen Einblicke in die Probleme und Folgen der Co-Abhängigkeit. Ein großes weiteres Thema in diesem Bereich, das haben wir im Vorgespräch schon gesagt, betrifft Familien und Kinder. Wir haben es kurz angesprochen, aber daraufhin kommen wir in einer gesonderten Folge dann ausführlich zurück.
Das machen wir.
Ich hoffe, wir konnten Betroffenen einen ersten Einblick geben und möglicherweise einige Hilfestellungen anbieten. Und alle relevanten Informationen, wie wir es auch schon angesprochen haben, finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie künftige Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Weitere Informationen zu uns und unserem heutigen Thema finden Sie in der Episodenbeschreibung oder unter www.vdk-bw.de.